Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon Rainer Markus Walter. Heute gehen wir etwas in die Lüfte und stellen uns als Hintergrund vor, wie es wohl gewesen sein muss, als der Schneider von Ulm auf einem 20 Meter hohen Podest auf der Stadtmauer zu stehen, während ein schaulustiges, geiferndes Volk darauf wartet, dass man springt und wie ein Vogel über die Donau fliegt oder aber eben ins Wasser klettert. An der einstigen Absprungstelle an der Adlerbastei steht seit dem 20. Mai der um 10 Grad geneigte Berblinger Turm. Schwindelerregend schraubt sich die Wendeltreppe Stufe für Stufe in die Höhe. Oben anbelangt, mit Blick zum Boden, erkennt man, dass die Treppenstufen in Konstruktion und Farbgebung in Anlehnung an Berblingers Flugapparat gestaltet sind. 6 an der Skulptur angebrachte Lautsprecher begleiten die Besteigung akustisch und realisiert und erdacht wurde dieser Turm von Brunner Ritz. Das sind 2 renommierte Künstler, die international Klang- und Lichtinstallation realisieren. Das Duo, bestehend aus Johannes Brunner und Raimund Ritz, wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien für ihre Komposition ausgezeichnet. In der heutigen Plattform ist Raimund Ritz zu Gast. Er wird uns hoffentlich erzählen, wie er die Station von der Idee bis zur Realisierung erlebt und wie es sich angefühlt hat und welche Tücken es birgt, ein statisch schräges Bauwerk entstehen zu lassen. Warum dieser Turmbau plötzlich teurer wurde und natürlich, ob es auch denn normal ist, für Kunst im öffentlichen Raum kritisiert zu werden. Ich begrüße recht herzlich Raimund Ritz. Hallo.
Hallo Rainer, grüß dich.
Schönen guten Tag. Raimund, als der Turm fertig montiert war, habt ihr doch bestimmt eine Erstbesteigung gemacht. Wie mulmig war das Gefühl, auf diesen schrägen Turm zu steigen? War es so, wie du dir das vorgestellt hast oder bist du eigentlich schwindelfrei?
Ich bilde mir ein, schwindelfrei zu sein. Ich war mit meiner Tochter auf einem Kletterparcours und da habe ich festgestellt, dass ich vielleicht doch nicht schwindelfrei bin. Nee, das mit der Erstbesteigung hat sich ja in Etappen vollzogen. Also der Turm wurde nicht in einem Stück komplett aufgebaut, sondern in mehreren Segmenten. Und wir konnten uns natürlich das nicht nehmen lassen, jedes fertiggestellte Segment gleich zu besteigen. Das heißt, wir haben das so in 3 Abschnitten, okay, gemacht. Aber
du konntest dich langsam rantasten.
Ja, genau. Und ich denke, dass wir, als wir dann wirklich ganz oben waren, so erschöpft waren von diesen 12 Monaten Arbeit, dass wir eigentlich, glaube ich, nicht an irgendwelche schwindelfreien Dinge gedacht haben, sondern einfach nur froh waren und glücklich waren, dass das Ding steht, dass niemand dabei zu Schaden gekommen ist und dass es eigentlich auch so aussieht, wie wir uns das ausgedacht haben.
Bist du schon mal Drachen geflogen oder irgend sowas?
Nee.
Nee. Ja, war das nur so eine Überlegung, ja? Hätte es sein können. Und kannst du dir vorstellen, da runter zu springen?
Komischerweise denkt man sowas für eine, also ich weiß nicht, man denkt immer für eine Zehntelsekunde dran, was wohl wäre, wenn. Ich glaube, das ist auch das, was einem so dieses Gruselgefühl gibt. Natürlich kennt man das vom Freibad, ja. Ich komme ja aus Friedrichshafen, da gibt es ein Freibad mit einem 10-Meter Sprungturm. Da bin ich natürlich schon runtergesprungen.
Echt?
Ja, einmal oder zweimal.
Boah. Respekt.
Weiß ich nicht, aber genau die Situation ist es dann, glaube ich, auch, wo man sich dann einfach mal so einen Stups geben muss und dann geht's los.
Das hatte Berblinger wahrscheinlich auch gebraucht, den großen Stups. Albrecht Ludwig Berblinger, dessen Geburtstag sich im Mai 2020 zum 250. Mal jährt, hat es getan. Er ist mit einem Fluggerät am Rücken gesprungen. Ulm feiert ihn und setzt seinen legendären gescheiterten Flugversuch in Form eines Turms ein Denkmal. Und um diesen Turm geht es heute. Wir haben den Künstler Raimund Ritz im Studio und der wird uns nach dem ersten Musikstück heute mehr über diesen Turm und die Geschichte dahinter erzählen. Die Plattform auf FreeFM heute mit dem Künstler Raimund Ritz. Seinerseits eine Hälfte des Duos Brunner Ritz, eben jenem Gespann, das sich für die Idee, den Entwurf und letztendlich die Realisierung des Böblinger Turms an der Ulmer Adlerbastion am Donauufer verantwortlich zeigt. Wir sind natürlich gespannt auf Innenansichten aus der Planungsphase sowie Geschichten rund um den Bau. Aber zunächst interessiert mich doch jetzt mal, wer denn eigentlich hinter der Idee steckt. Einen haben wir ja hier, Mensch, Raimund Ritz. Raimund, gehen wir doch mal ein paar Schritte zurück. Du bist als Team zusammen mit dem Bildhauer Johannes Brunner. Du hast ursprünglich mal Musik studiert, genauer gesagt Klarinette und Komposition. Wie passen diese beiden Künstler zusammen, beziehungsweise was hat euch denn zusammengeführt? Wo habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
Wir haben uns in Meersburg am Aufbaugymnasium kennengelernt, wo wir zusammen in die Schule gegangen sind. Und da haben wir zusammen Musik gemacht. Haben uns dann nach dem Abitur, glaube ich, 1-2 Jahre aus den Augen verloren und dann wieder auf einem Klassentreffen, glaube ich, war es, haben wir uns wieder getroffen. Und dann hat sich herausgestellt, dass Johannes eben an der Kunstakademie Bildhauerei studieren will und ich wollte Klarinette in München am Konservatorium noch studieren und haben gesagt, okay, dann, und der Johannes hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung, genau.
Also das ist purer Luxus.
Und
in München eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ja, ja, die hatte er mit seiner Freundin und die ist dann irgendwann woanders hingezogen und dann war da plötzlich ein Zimmer frei und dann, genau, dann waren wir zusammen. Da sind wir zusammen, das heißt zusammengezogen. Ich bin eigentlich zu ihm in diese Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen, in diese WG und ich habe mich dann eigentlich immer an der Kunstakademie rumgetrieben, weil es da wahnsinnig spannend und aufregend war. Am Konservatorium, das kannte ich ja in- und auswendig, jeden Tag üben, üben, üben.
Also Klarinette und Musik.
Klarinette, und so. Genau. Und das war dann doch irgendwie anders. Und dann haben wir irgendwie natürlich abends diskutiert über was wir halt so machen. Und ich mit meiner Komponiererei und er mit seiner Bildhauerei und dann sind wir irgendwann mal drauf gekommen, dass wir eigentlich so die gleichen gestalterischen Probleme zu meistern haben in unserer Arbeit und haben dann irgendwann mal angefangen, das zusammen in einen Topf zu werfen und das auszuprobieren, Bildhauerei und Skulptur und Musik miteinander zu verbinden. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an.
Ach ja, geht.
Aber es gibt ja gestalterische Dinge, die den Bildhauer genauso betreffen wie den Komponisten. Also ein Bildhauer hat vielleicht auch Zeit zu gestalten, nämlich die Zeit, wie er braucht, um eine Skulptur herumzugehen. Oder es gibt auch skulpturale Elemente in der Komposition. Also wenn ich zum Beispiel in einem Musica Viva Konzert in München, läuft der Schlagzeuger von rechts hinten nach links rüber zu seinen Pauken oder und dann wieder rechts rum, dann hat es für mich einen skulpturalen Charakter, weil ich ihn sehe, wie da ein Schlagzeuger während dem Konzert rumläuft und die Becken in die Hand nimmt oder sonstige performative Sachen macht. Ja. Das hat mich eigentlich schon immer interessiert und so ist dann diese Zusammenarbeit entstanden.
Zwei-Zimmer-Wohnung. Ihr seid also fast schon sowas wie ein altes Ehepaar. Eure Vita reicht immerhin rund 30 Jahre zurück, habe ich auf der Homepage gesehen. Es gibt also schon so einige Kunstprojekte, die ihr gemeinsam realisiert habt. Erzähl doch mal ein wenig aus der Historie. Welches Projekt ist dir denn am intensivsten bisher hängen geblieben?
Sie waren alle so intensiv. Also komischerweise bleiben sie auch immer intensiv. Man arbeitet dann, man ist ja wie in so einem Tunnel dann, dass man dann einfach dann auf Teufel komm raus das fertig machen muss wir haben ja auch zum Beispiel Stücke, wo man nichts sieht oder wir haben Stücke, wo man nichts hört und das sind so meine Lieblingssachen, meine Lieblingsperformance-Stücke, die sehr klein sind und aber trotzdem sehr kraftvoll sind. Also ein Stück für Gebärden, ja, wo man hört man nichts, sondern okay. Das besteht das kompositorische Element nur aus den Bewegungen aus Gebärdensprache, aus der Poesie der Gebärdensprache.
Die Geschichte von Böblinger ist ja auch eine Geschichte des Scheiterns. Wie war denn das bei euch beiden? Seid ihr schon mal so richtig gescheitert? Gab es mal so was so richtig in die Hose gegangen ist?
Weiß ich, ja, ich kann mich schon an Sachen erinnern.
Okay, jetzt ist es gemein.
Wieso? Also Ja, wir haben so ein Stück, so ein Performance-Stück für einen Chor und für Solisten, und das findet in einem Schwimmbad statt und der Chor schwimmt, und das haben wir in so einem Nordbad, heißt es in München, so ein schönes klassisches altes Bad. Und ich glaube, der Bassist war alles, der hat irgendwie zu früh eingesetzt, und ich fand das furchtbar. Der hat einfach zu früh eingesetzt und hätte gar nicht singen sollen und hat gesungen, und das ist ein zutiefst menschliches Ereignis, ja, dass man einfach aus Nervosität, oder ich weiß nicht, er war so motiviert, und ich wäre am liebsten, ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden irgendwie und hätte zurückgespult am liebsten, aber es war nicht zu machen. Aber so richtig gescheitert weiß ich jetzt nicht.
Ja, das war also ein Moment, wo du dir aber interessanterweise dann den Schuh angezogen hast für was du ja gar nicht verbockt hast, ne?
Doch, natürlich.
Wenn der anfängt zu singen, hast du nie angefangen.
Ja, aber dann habe ich nicht geprobt mit ihm. Okay. Lange genug. Also das.
Okay. Ihr arbeitet als Team. Jeder von euch hat aber, denke ich, auch ein separates Leben und Arbeiten. Habt ihr eigentlich so viele Aufträge, dass ihr ständig zusammenarbeitet, oder geht jeder von euch auch noch irgendwas anderem nach?
Jeder geht noch was anderem nach, aber Johannes schreibt gerne Drehbücher, und eins wurde auch verfilmt. Im Moment schreibt er, glaube ich, keine Drehbücher, aber ich mache meine Komposition und bringe, ich habe einen schönen Verlag in Köln, der schöne Sachen rausbringt, und das, ich denke, dass es wichtig ist, dass man auch so seine eigenen Baustellen hat. Das befruchtet ja einen gegenseitig auch, also wenn man dauernd in der gleichen Suppe zusammenschwimmt.
Du sagst Komposition, was ist das, was du komponierst? Klassik oder was Abstraktes oder
Popmusik? Naja, das sind jetzt keine Sachen, wo man sich jetzt Geigen und Harfen vorstellt, sondern wirklich auch natürlich mache ich auch, aber am liebsten arbeite ich doch wirklich dann mit so konkreten Sachen, also mit Sätzen, mit Geräuschen, mit Klängen, die man so noch nie gehört hat.
Du hast einen Lehrauftrag auch, Video, Audio, steht zumindest auf der Homepage an der Akademie der Bildenden Künste in München. Ist das richtig, oder? Wie passt das eigentlich mit deinem Musikstudium zusammen? Beziehungsweise, womit hast du dir dieses Wissen angeeignet, um sogar an der Universität zu lehren? Und zwar was ganz anderes, wie das, was du studiert hast.
Ich glaube, dass es von Vorteil ist, weil ich den gleichen Zugang habe zu diesen Medien, wie sie wahrscheinlich auch die meisten Studenten haben werden, weil kein Kunststudent wird ein abgeschlossenes Tonmeisterstudium vorweisen können oder anstreben wollen, sondern man lernt diese Mediengeschichte einfach durch das Machen, indem man einfach ein Projekt macht. Und von daher glaube ich, dass es gar nicht schlecht ist, wenn da jetzt einer ist, der genauso, also der das so auf dem zweiten Bildungsweg sich angeeignet hat und einfach durch das Machen. Video und Ton hat natürlich was mit Komposition zu tun. Es geht darum, Zeiten zu gestalten. Wie hört etwas auf? Wie fängt etwas an? Warum? Wann ist der Zeitpunkt da, damit etwas aufhört zu klingen? Gibt es einen Grund, damit es überhaupt anfängt zu klingen? Das sind alles so Sachen, die wahnsinnig spannend sind und die man, als wenn man mit Medien arbeitet als Künstler, vielleicht einmal gehört haben sollte.
Wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören?
Ja.
Das ging mir jetzt gerade durch den Kopf. Ja, das wissen auch nicht alle.
Nee, wenn alles gesagt ist. Wenn ich jetzt alles gesagt habe, dann
hören wir jetzt auf. Genau. Das war die Plattform. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ihr seid schon mal in die Höhe gegangen, habe ich gesehen auf der Homepage, und zwar mit einer Leiter. Was war das denn?
Okay. Okay.
Also, weil wir bei der Höhe und beim Turm, da dachte ich mir, da bin ich hängen geblieben. Ne?
Das sind natürlich die großen, spektakulären Arbeiten. Berblinger Turm und die Goldene Leiter für ein Einkaufszentrum in Duisburg. Was für ein Gegensatz. In Duisburg steht von uns eine 60 Meter hohe, goldene, vergoldete, mit Blattgold vergoldete Leiter aus Stahl. Aus dem Stahl, aus dem Ruhrgebiet. Da waren wir eingeladen, für einen Wettbewerb. Und mit diese irrsinnigen Idee, in einem Einkaufszentrum durch das Glasdach ohne seitliche Abspannung so eine Leiter reinzustellen, die in den Himmel führt. Ein Traum, eine, weiß ich nicht, ja, also man läuft dann vielleicht in der Fantasie hoch. Das ist, also wir sind jetzt aber nicht diejenigen, die immer nur so große Dinger bauen.
Nee,
also,
seid ihr nicht. Aber, wenn du nicht gerade unterrichtest, dann baut der Raimund schon eben mal einen Turm, ne? Zum Beispiel am Ulmer Donauufer. Wie es dazu kam und ob es dann ganz so einfach war, wie es eben mal schnell aufs Papier gezeichnet wird, das darf er uns nach dem nächsten Musikstück erzählen. Ihr hört die Plattform auf FreeFM. Unser Thema ist heute der neue rot-weiße Turm am Donauufer, der an den Schneider von Ulm erinnert. Mit mir im Studio ist Raimund Ritz, eine Hälfte des Künstlergespanns Brunner Ritz, die den schiefen Turm an der Adlerbastion erdacht, konstruiert und letztendlich auch realisiert haben. Raimund, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beiden diesen Auftrag überhaupt bekommen habt und welche Idee lag da zugrunde?
Ja, wir sind angesprochen worden von Stefanie Date, die uns aus der Villa Roth kennt. Und sie wusste, dass wir ja so spektakuläre Sachen auch machen, dass wir auch dass wir das auch können. Ja, im öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum ist schwieriges Gelände und man muss es in den Griff kriegen, skulptural und dann, ja, es ist einfach schwierig im öffentlichen Raum was Spektakuläres, Großes zu machen. Und dann haben wir natürlich nach der Einladung haben wir zugesagt und haben dann entdeckt, was der Anforderungskatalog ist. Nämlich, ich sollte an diesem Ort sein, es sollte etwas mit Fliegen zu tun haben, es sollte, wenn möglich, zu benutzen sein. Es waren so eine ganze Menge Anforderungen, wo man erstmal denkt,
wie kriegt man das hin?
Das ist ja gar nicht so leicht. Also Fliegen und Skulptur im öffentlichen Raum, da sagt man sich erstmal, danke, nächste Aufgabe bitte. Und wir haben da auch wirklich lange, also das war echt eine Auseinandersetzung, wir haben echt lange rumgemacht und dann irgendwie hat sich, ich kann es gar nicht mal so richtig nachvollziehen, aber irgendwann, wir sind halt dann einfach von dem ausgegangen, was da ist. Und das ist das Fluggerät von Berblinger, was man so kennt mit diesem rot-weißen Muster und diese symmetrische Form. Und von der sind wir dann ausgegangen. Und dann war der Turm, glaube ich, zuerst gerade. Mhm. Und ich kann mich wunderbar an diesen Augenblick erinnern, wo Hannes und wir saßen da diesem Modell und Hannes hat gemeint, sieht irgendwie langweilig aus. Kann man da nicht noch, dann hat er so den Arm hochgemacht, hat dann die Spitze von unserem Holzmodell gefasst, können wir den nicht so machen? Und dann hat er den ganzen Turm gebogen und dann, und dieses Bild, und dann war eigentlich sofort klar, dass es, ja klar,
das ist es.
Das ist es, das muss so sein, weil vorher war es ein bisschen, ist halt eine Wendeltreppe, die hochgeht, aber diese Bewegung von Johannes, die war es dann.
Die war es dann. Spannend, wie er da drauf. Ich meine, das ist natürlich auch, da werden wir jetzt auf jeden Fall auch drüber reden müssen. Da sitzen die zwei Jungs im Arbeitszimmer zusammen und der eine drückt den Turm zur Seite und sagt, das ist super. Du sagst, oh, ey, ist super. Und okay, ja, das machen wir so und dann zeige ich mir so. Aber keiner hat sich wahrscheinlich in dem Moment mal Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, einen Turm auf die Seite zu drehen.
Ja.
Aber da kommen wir nachher dazu. So, ihr habt, und damit habt ihr dann tatsächlich den Wettbewerb gewonnen, habt euch durchgesetzt. Weißt du, wie viele Teilnehmer es letztendlich waren?
Ich glaube 10.
10, okay. Und dann hieß es also, mach mal. So, wie ging es euch, als ihr erfahren habt, dass es nun an euch ist, jetzt echt einen Turmbau zu planen, Ideen aufs Papier zu bringen und hübsche Bilder zu zeichnen, ist ja eine Sache, eben. Und das dann abzugeben, ist die andere. Und das dann anzugehen, nochmal eine ganz andere. Mhm. Was waren dann die ersten Schritte?
Mhm. Also, ja, man muss da immer ein bisschen trennen, glaube ich. Also wenn man beim Ideen generieren schon an die Realisierung denkt, dann kommt man nicht weit. Also und zwar, es ist ziemlich schnell, dass man sagt, oh komm, wir machen eine Performance mit 3 Elefanten. Ach nee, mit 12 Elefanten. Ach gut, mit 12 Elefanten. Ja, und dann
20.
Oder 20. Und wenn man dann 18 Elefanten hat, dann wird es anstrengend, weil dann brauchen wir noch 2 Elefanten. Und dann fragt man sich, wie sind wir auf 20 gekommen? Ja. Also eine Idee zu haben, geht eigentlich relativ flott. Jetzt muss ich aber sagen, was wir, glaube ich, in den ersten Tagen, nachdem wir gewusst haben, dass wir den Zuschlag bekommen haben für unsere Turmidee, haben wir unseren Statiker angerufen und haben gesagt, hör zu, wir machen's. Und der hat sich natürlich gefreut und hat dann eben, nochmal den Bleistift
in die Hand genommen.
In die Hand nehmen müssen, nochmal spitzen müssen. Aber wir haben ihn vorher im Boot gehabt, weil uns natürlich auch klar war, dass das irgendwie eine Herausforderung ist, statisch. Vor allem an dieser exponierten Stelle an der Adlerbastion.
Mit diesem Untergrund auch und so, es geht ja.
Ja, mit dem Richtig. Genau.
Ja, nun seid ihr ja wirklich Künstler und keine Konstrukteure eben. Also ihr musstet ein Team von Fachleuten zusammentrommeln. Ja. Einen hast du gerade schon genannt, das gab sicher noch mehr. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie und wo habt ihr die Leute gefunden? Also den Statiker, den kanntet ihr anscheinend schon mal irgendwie.
Mit dem habt ihr schon
zusammengearbeitet.
Genau, das ist der Herr Hoch, das ist der Kollege von einem Klarinettisten.
Ah ja, da haben wir es doch schon wieder.
In München, der bei ganz, ganz vielen Wettbewerben, die wir mit, also wir gewinnen ja nur alle 4-5 Jahre einen Wettbewerb, sage ich jetzt mal. Okay. Aber wir haben, unser Atelier steht voll mit wunderschönen Modellen von nicht gewonnenen Wettbewerben. Und wenn die statisch gerechnet werden müssen, dann macht das der Wolfgang Hoch.
Also mit dem den kanntet ihr schon mal?
Ja, und der lässt, aber das ist dann, glaube ich, so wie eine fachanwaltliche Beratung, der macht es dann richtig, ja, also der rechnet es dann durch und sagt uns dann, ja, Jungs, das könnt ihr machen, das geht so. Und hat uns dann, ich glaube, das PDF mit wie viel, ein 80-seitiges PDF geschickt, wo die ganzen Zahlen und die ganzen Berechnungen drin stehen. Genau.
Ja, hier ist laut im Hintergrund. In der künstlerischen Fantasie stand der Turm jetzt eben nun mal schräg und da hat er das Thema Statik mit rein. Jetzt mal ganz ehrlich, war das dann was wie ihr den Entwurf gemacht habt, worüber ihr als allererstes nachgedacht habt, oder ist das wirklich hinten angestanden?
Über die Statik?
Ja.
Natürlich, wir haben an die Statik, wir haben an die Sicherheit.
Ich habe gedacht, ihr seid so Künstler, die dann so verkopft sind. Ach, das mache ich mal irgendwie schon hin.
Nee, ich glaube, dass es eine gute Mischung ist. Ich glaube, um eine Idee zu entwickeln, musst du schon so ein bisschen, tralala.
Und eben.
Lass uns mal ein bisschen spinnen, aber dann geht die Arbeit los. Also man ist dann eine Sekunde kreativ und Millionen Sekunden muss man arbeiten.
Vorsichtig auch.
Ja.
Weil es ist ja tatsächlich ein, wir reden ja jetzt wirklich von einem Bauwerk, ne? Nun waren es also verschiedene Firmen und Menschen, also wahrscheinlich habt ihr damals in dem Stadium auch schon überlegt, wer könnte das nachher bauen? Ich denke, das wird mit Sicherheit auch, wer könnte es überhaupt realisieren?
Ja.
Und Menschen, die da in der Planung beteiligt waren, und die haben aber jetzt nicht alle nebeneinander gewohnt, nehme ich an. Natürlich kann man Konstruktionspläne hin und her senden, aber die Kommunikation muss ja dennoch eng sein. Denn letztendlich ist es ja auch eine begehbare Installation und die soll ja nicht nur temporär stehen, wie der Eiffelturm mal geplant war, sondern für eine lange Zeit stabil sein, am besten für die Ewigkeit, in Anführungszeichen. Wie intensiv war die Kommunikation? Wie oft habt ihr euch getroffen und war das dann auch immer so easy? Ein wesentlicher Punkt wird ja wohl auch zu bedenken gehabt, da haben wir im Vorgespräch kurz schon mal gehabt, war der Sockel der Verankerung und das die Tücke, das nachher das Fundament da auch genau anzupassen.
Also wir treffen uns jeden Tag. Wir haben unser Atelier, wo wir uns jeden Tag treffen und uns jeden Tag austauschen.
Ihr zwei, aber es gehören ja auch die Firmen, meine ich jetzt.
Ach so, ja. Also wir haben den Stahlbauer, den haben wir einfach gesucht, den haben wir recherchiert, wer baut Treppen, wer. Und Johannes hatte Kontakt zu verschiedenen und diese Firma, der Herr Sage, hat irgendwann mal am Samstag Nachmittag zurückgerufen. Und das war für uns eigentlich das Signal, wenn jemand am Samstag zurückruft, weil er eine Frage hat oder weil er irgendwas wissen will, dann, ich glaube, nur so geht's dann auch, ja. Also das geht dann nicht, wenn jemand von 8 bis 16 Uhr arbeitet, dann kann man eigentlich nicht so ein Kunstprojekt realisieren. Und der hat dann wirklich, eigentlich muss man sagen, alle haben dann samstags zurückgerufen, ja. Alle, wirklich alle, die da an diesem Projekt beteiligt waren. Und ich denke mal, dass es auch nur so geht. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir dann den großen Statiker hatten, der das wirklich komplett durchgerechnet hat. Wir mussten auch einen Trick anwenden, weil irgendwann musste man sagen, damit man überhaupt rechnen kann, dass man sagt, wir müssen die Last beschränken irgendwie, weil sonst versucht man zu rechnen mit 5000 Menschen am Turm. Und das ist natürlich, da kommen irgendwelche Zahlen raus, so kann man nicht rechnen. Und weiß ich gar nicht, wie der Weg da war, aber dann gab es eben dann diesen Trick, sage ich jetzt mal, dass man sagt, wir beschränken es auf 30 Personen und dann konnte man das statisch komplett durchrechnen. Es ist auch das Fundament, ich habe immer gedacht, naja, das ist halt einfach so ein Stock, den man in die Erde reinsteckt. Nee, ist es nicht. Das ist, die Spindel hört auf und ist verschraubt unten. Das ist für mich statisch Ich finde es total gruselig, aber anscheinend hält es.
Ja, ich habe es ja im Rohzustand mal gesehen. Da waren im Kreis waren lauter Löcher. Ja?
Genau.
Ja. So, und dann kam das Gegenstück und da musste das Grundelement musste in diese Löcher passen.
Ja, super. Und das wird dann einfach verschraubt mit 12 Schrauben.
Aha. So, super.
Und hält.
Und hält.
Und hält. Ja. Aber da muss man halt eben auch Vertrauen haben in die
Konstrukte, also in die Leute, die es umsetzen.
Ja, werden. Die das studiert haben, die das gelernt haben, die das durchrechnen können und die sagen, das ist kein Erdbebengebiet dort, das ist so und so viel Windlasten und so muss es sein.
Ein wesentlicher Zankapfel der Bauwerke aller Couleur ist immer und immer wieder das Geld, nicht nur in Ulm.
Mhm.
So auch im Falle des Böblinger Turms. Irgendwann wurde klar, wir kommen mit dem Budget nicht zurecht. Was waren der Auslöser dafür? Der Stahlpreis war es ja wohl eher nicht.
Stahlpreis glaube ich nicht. wir haben zum Beispiel ganz am Anfang wir haben einfach eine Firma beauftragt. Da hatten wir noch keinen Vertrag, glaube ich. Wir haben einfach eine Firma beauftragt, sonst wäre es nicht weitergegangen, um mal Bohrungen zu machen und mal zu gucken, was da unten drin ist. Mhm. Was an der Adlerbastei drin ist.
Wie der Untergrund ist.
Weil ich bin jetzt kein Baurechtler, aber eigentlich ist, glaube ich, so der Bauherr für den Baugrund auch verantwortlich. Ich denke, dass das auch ein großer Teil war von den Kosten, diesen Baugrund in den Griff zu bekommen und das dort auch sicher und stabil und auch, dass es auch lange Zeit hält. Es muss ja ewig halten, das Ding. Das, denke ich, hat enorme Kosten verursacht.
Wahrscheinlich mehr, als man das eigentlich normalerweise als Normalsterblicher denkt, ne?
Ja. Richtig.
Okay. Heute bei uns zu Gast in der Plattform der Künstler Raimund Ritz, der gemeinsam mit Johannes Brunner den Böblinger Turm entworfen und realisiert hat. Wie es war, in Zeiten einer weltweiten Pandemie und eines Shutdowns in Deutschland den Aufbau eines Bauwerks zu organisieren, welche Herausforderungen der letztendliche Bau bereitgehalten hat und wie Künstler damit umgehen, wenn ihre Kunst in den sozialen Medien zerrissen und beschimpfen werden, das sind die Themen, über die wir nach dem nächsten Song sprechen. In der Plattform zu Gast ist heute Raimund Ritz, eine Hälfte des Duos Brunner Ritz, die Künstler, die für den Böblinger Turm stehen, der am kommenden Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Wir haben nun ausführlich über den Anfang, die Planung und den Weg zum Bau gesprochen. Jetzt switchen wir mal ein paar Monate zurück. Der Aufbau in Ulm war geplant. Die Einzelteile am Start, die Firmen gebucht, der Zeitplan klar und plötzlich rückt in den weltweiten Medien ein Thema in den Mittelpunkt, mit dem niemand gerechnet hat. Etwas, das so klein ist, dass wir es noch nicht mal mit dem menschlichen Auge sehen können und das dennoch die ganze Welt Stück für Stück anfängt lahmzulegen. Wie habt ihr beiden diese Wochen erlebt, als plötzlich klar wurde, das öffentliche Leben wird demnächst wohl lahmgelegt sein. Wir haben aber einen Turm zu bauen, denn es war ja nicht nur eure Entscheidung, wie damit jetzt umzugehen ist. Da mussten ja sicher auch Absprachen mit der Stadt getroffen werden und Notfallplan. Ja. Erzähl mal, wie ging es euch damit? Wie ging das der Reihe nach ab?
Also der Böblinger Turm ist ja nur ein Teilprojekt des Böblinger Jahres. Das Kulturamt und die Stadt haben ja ein wahnsinnig tolles, riesiges Programm auf die Beine gestellt mit ganz, ganz vielen Programmpunkten. Und die Eröffnung des Böblinger Turms sollte oder ist eigentlich nur ein Teil davon. Natürlich bleibt der Böblinger Turm. Die anderen Aktionen verschwinden vielleicht wieder oder sind nur einmalige Aktionen. Was natürlich schade gewesen wäre, das hätte mir in der Seele wehgetan, wenn dann plötzlich dieser Turm steht und dann ist er irgendwie, dann ist er halt irgendwie mal auf.
Mhm.
Und das war eigentlich das, woran wir gedacht haben. Das Zweite natürlich sofort an den Stahlbauer, der mit seinem Team sogar aus einem in NRW aus einem Hotspot kommt. Also dass halt, wenn die Stahlbauer sich alle infiziert hätten und krank geworden wären, dann wer hätte das dann bauen können, ja, die Stahlarbeiten. Da ist Gott sei Dank nichts passiert. Das waren so die Gedanken, die man da halt hat. Und die cleveren Leute von der Stadt, muss man wirklich sagen, sind dann auf die Idee gekommen, ja, wir verschieben das Ganze ein bisschen nach hinten, kriegen dadurch ein bisschen mehr Luft, um das besser zu organisieren. Und jetzt gibt es eben am Donnerstag wirklich einen Festakt, wo der Berblinger Turm eröffnet wird, wo dann vielleicht zum ersten Mal das Licht am Abend angeht und wo die Soundinstallation läuft und wo jeder hochgehen kann, der sich traut.
Okay, der sich traut, ja. Ja, wie gesagt, ich habe es auch fest vor, auszuprobieren, sehen, wie weit ich komme und wie viele Anläufe ich brauche, bis ich vielleicht dann mal ganz oben bin. Inwieweit hat denn letztendlich der Virus die Situation euer Vorgehen auch beeinflusst? Gab es da dann plötzlich gravierende Änderungen in der Planung vom Aufbau? Ist irgendwas tatsächlich plötzlich komplett anders gewesen?
Nein, wir haben... die Stadt wollte unbedingt, dass das Tempo nicht rausgenommen wird, weil das Tempo war sehr hoch und sehr ambitioniert, in dieser kurzen Zeit so ein Stahlgebilde zu konstruieren und zusammenzubauen. Die Stadt hat daran festgehalten, was auch gut ist, weil der Turm, also jetzt irgendwie 3 Tage vorher den Turm aufbauen, vor der Öffnung, das wäre, glaube ich, zu hektisch gewesen. Mhm. Vielleicht kann man sagen, dass, also ich mit meiner Klanginstallation, ich habe natürlich die Zeit genützt, die dann noch jetzt da war, um das nach hinten zu verschieben, um noch mehr zu mischen, um noch mehr Material zu sammeln, um noch ein bisschen genauer und präziser zu sein. Im Prinzip hat uns die Krise vielleicht ein wenig in die Karten gespielt, jetzt für mich, für meine Klanginstallation. Vom Bauen hat es auch ein bisschen, glaube ich, dann auch entzerrt, weil ich war ja heute am Turm und heute sind immer noch Arbeiten gemacht am Geländer und Schweißarbeiten und kleine Ausbesserungen. Das hat das Ganze ein bisschen entzerrt. Obwohl, ich hätte lieber auf Corona verzichtet.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ne? So, und dann kam irgendwann eben der Tag, da waren überall Absperrungen aufgebaut, die Fahrzeuge und das Material ist angekarrt worden und der Turmbau begann. Wie aufgeregt warst du in dem Moment oder war es eher ein befreiendes Gefühl? Endlich geht's los.
Ja, na, das ist schon schön, wenn man dann das, was man immer nur als Computersimulation im Photoshop sieht, wenn man das dann wirklich in echt sieht. Und man ist natürlich nervös, weil man fragt sich, funktioniert die Farbe, funktioniert die Form, ist es zu groß, ist es zu klein, ist die Spindel zu dick, ist es, wie passt's an den Ort, wie passt's zur Adlerbastei. Das sind alles ganz viele Unbekannte, die man natürlich vorher simulieren kann oder sich vorstellen kann. Das ist auch die Aufgabe des Künstlers, dass er sich das vorstellt. Aber das dann in echt dann zu sehen und die Freude, dass es passt, dass es gut ist, dass man jetzt nicht drüber nachdenkt, es müsste ja so sein, es müsste so sein, sondern dass man sieht, wie die Kunst der Dauerwelle ist, ja, wenn man sie nicht sieht, ja, wenn man einfach den Turm sieht und der steht da und es passt einfach. Das ist ein schönes Gefühl.
Muss denn viel nachjustiert werden oder ist alles geflutscht?
Ich kann mich an einen schönen Satz, also der Stahlbauer war ja mit dem Funkgerät, mit dem Kranführer in Kontakt und da der Turm ja schief ist, mussten die einzelnen Segmente auch schief angehoben werden. Das haben sie dann irgendwie mit Flaschenzügen gemacht und dann hat es irgendwie geklemmt oder irgendwie war es nicht okay und dann kam aus dem Lautsprecher von dem Kranführer kam irgendwie so eine Funkmeldung: Dein Trick funktioniert nicht. Das fand ich total schön, weil sich der Stahlbauer einen Trick überlegt hatte mit diesem. Und der hat aber nicht funktioniert. Und dann hat aber der Kranführer und mit dem Stahlbauer haben sie sich dann, ja.
Dein Trick funktioniert jetzt.
Dein Trick funktioniert nicht. Durchs Walkie-Talkie, also so Bruce Willis-mäßig.
Hey, der Trick funktioniert nicht.
Und dann haben sie aber dann den Trick etwas modifiziert und dann hat er doch funktioniert. Dann gab es noch eine Schrecksekunde, als dann plötzlich irgendjemand hat einen Plan rausgeholt, als das Ding über den Schrauben schwebte, ja, und dann holt jemand den Plan raus und guckt, ob's richtig ist. Das ist natürlich ein bisschen komisch.
Hey, lass mal gucken. Warte mal.
Ja, genau, aber so ist es. Also da guckt man lieber noch zweimal auf den Plan, bevor man dann irgendwas festschraubt und es stimmt nicht.
Der musste jetzt einfach sein. Kurz angefügt, nämlich der kam am Freitag rauf, Public Enemy hat ein State gemacht. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Berblinger Turm zu tun, aber es musste sein. Bei mir musste sein. Bei mir zu Gast ist Raimund Ritz. Er ist Teil des Künstlerteams, die den Berblinger Turm entworfen, erdacht und letztendlich auch realisiert haben. Ihr wart beide immer im Wechsel vor Ort, als der Turm aufgebaut wurde. Seid ihr da auch das eine oder andere Mal mit Schaulustigen ins Gespräch gekommen und wie waren die Reaktionen? Wir sind es in Ulm nämlich gewöhnt, dass die neuen Bauten ganz furchtbar sind. Ob Stadthaus, Neue Mitte, die Pyramide oder jetzt der Bärmlicher Turm, alles furchtbar. Zunächst mal, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr mit Leuten gesprochen oder war da dank der Corona-Situation gar nicht viel los?
Ich habe ja für das Hörspiel Interviews gemacht mit Bürgerinnen und Bürgern. Habe Leute einfach angesprochen, habe sie gefragt, ob sie den Albrecht Berblinger kennen oder den Schneider von Ulm. Und bin so mit ihnen ins Gespräch gekommen und einfach auch um Material für das Hörspiel, für das Sounddrama zu generieren. Und ja, waren natürlich auch ein paar kritische Stimmen dabei, aber wenn man sich dann im Austausch unterhält und relativiert sich das einfach. Also ich habe mit einem gesprochen, der Kaufmann war, und der hat natürlich gesagt, naja, als er als Kaufmann, wenn er etwas bestellt und dann die Rechnung bezahlt, dann bezahlt er das, was er bei der Bestellung bezahlt hat. Und da muss ich ihm als Kaufmann, muss ich sagen, ja klar, so macht man das als Kaufmann. Und dann haben wir halt diskutiert und haben über Kunst diskutiert und irgendwann hat er, glaube ich, dann auch eingesehen, dass es halt einen Unterschied gibt, ob ich jetzt Kaufmann bin oder ob ich ein Kunstwerk aufstelle. Hm.
Ganz anders natürlich schimpft sich's heute auf der digitalen Distanz, dass die sozialen Medien ein Spielplatz für Trolle und Unkenrufe aller Art sind. Das wissen wir natürlich alle längst und gerade die Corona-Zeit hat uns mal wieder gezeigt, wie tief die Abgründe sind, die sich in der menschlichen Seele auftun können oder wo man hineinfallen können oder aber auch herauskriechen. Im Falle des Berblinger Turms klettern die Emotionen gerne mal in den Himmel. Wie weit beobachtet ihr das, die beiden das? Und ist das neu oder kennt ihr das Spiel bereits? Denn Kunst im öffentlichen Raum ist ja gerne mal Objekt des ungläubigen Schimpfens.
Ja, also wenn die Kunst zum Betrachter kommt und nicht umgedreht. Also wenn man nicht ins Museum geht, sondern wenn das Museum zum Betrachter geht oder wenn die Kunst im öffentlichen Raum, man kann sich ja nicht wehren, ja, man läuft durch den öffentlichen Raum und läuft man...
Da steht so ein Turm.
Man kann ja nicht sagen, ich will den jetzt nicht sehen. Ja,
oder man kann sich die Augen zuhalten.
Ja.
Und kann in die Donau fallen.
Ja, also das ist der Unterschied zwischen Kunst im öffentlichen Raum, wenn ich wirklich rausgehe und ja, wir sagen auch, wir machen ja viel Kunst im öffentlichen Raum, das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt ein Galeriepublikum habe und genau weiß, jemand kommt wegen mir oder wegen der Kunst und da muss man natürlich damit rechnen, dass Auseinandersetzungen stattfinden.
Wie geht's dir damit oder wie geht's euch mit sowas,
also ich,
wenn ihr das lest oder lest ihr es erst gar nicht mehr?
Also ich lese es jetzt also ich gehe nicht ins Internet und sage mir, jetzt ziehe ich mir mal eine Runde
Bullshit rein.
Shitstorm rein. Ich krieg's mit, wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, da ist ein schönes Bild, schau mal und so. Und dann sehe ich vier Kommentare und dann, oder ich sehe dann den ersten Kommentar, dann lese ich es natürlich. Ich finde es grundsätzlich richtig und wichtig, dass über Kunst im öffentlichen Raum oder überhaupt über Kunst gesprochen wird, dass diskutiert wird. Und ich finde es für Ulm klasse, wenn diskutiert wird, wenn sich der Ulmer wirklich mit dem auseinandersetzt. Ja, man knallt dem nicht einfach irgendwas hin, sondern man gibt seine Meinung kund. Was ich nur schwierig finde, ist vielleicht in einem Gespräch, wenn ich immer das Gleiche sage. Also wenn sich's wiederholt oder wenn sich's nicht irgendwie entwickelt, dieses Gespräch. Und vielleicht ist es so, dass es sich jetzt am Anfang nur um das Budget dreht. Und ich hoffe natürlich, dass sich die Diskussion entwickeln wird und dass wirklich andere Sachen noch auf den Tisch kommen, noch andere Aspekte, andere Perspektiven diskutiert werden. Aber im Prinzip finde ich das in Ordnung, dass über das, wenn man ein Statement macht und man setzt es in den öffentlichen Raum, dann darf man sich nicht darüber beschweren, wenn darüber diskutiert wird.
Okay. Aber ganz egal, wie es die Menschen sehen, der Turm steht. Während die ganze Welt abgebaut habt, habt ihr was Neues aufgebaut. Demnach wird demnächst wird er dann auch der Öffentlichkeit übergeben. Nämlich diese Woche noch ein Aspekt, den wir bisher überhaupt nicht berücksichtigt haben, ist die Klanginstallation, die auf dem Weg nach oben zu hören ist. Es ist eigentlich hier ganz wichtig. Was erwartet den Treppensteiger da akustisch? Was hat es damit auf sich?
Ja, das Sounddrama, sage ich jetzt, finde ich immer ein bisschen schöneres Wort als Hörspiel. Es gliedert sich in... Ja, es mehrere Abteilungen, also es sind mehrere Positionen, mehrere unterschiedliche Aspekte drin. Es ist, soll natürlich ein paar Fakten und ein paar geschichtliche Details erläutern, erklären. Und dann ist viel Fiktion dabei. Es ist Poesie dabei. Brecht hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben, das die Geschichte vom Schneider von Ulm thematisiert. Es gibt schöne Passagen von dem Roman von Johannes Schweigle, der sich mit dem Schneider von Ulm beschäftigt hat, aus der Sicht eines Augenzeugen. Und wir haben ja keine Augen, doch es gibt Augenzeugenberichte, aber auch wieder nur vom Hörensagen. Es ist praktisch alles dabei. Es ist Wind dabei, es ist dieses metallene Geräusch dabei. Es ist vielleicht auch die innere Stimme vom Schneider von Ulm dabei, die ihn so in den letzten Kick gibt zum Losspringen. Ja. Es ist johlendes Publikum dabei von unten, weil er hat ja den Flugversuch am ersten Tag abgebrochen. Und die halt darauf warten, dass er jetzt endlich springen soll, die was sehen wollten fürs Geld. Und so ist es, glaube ich, eine bunte Mischung zwischen Fakten und zwischen Poesie und Geräusch, Klang. Ein paar schräge Klänge und ein paar, ich sag jetzt mal, normal wie Radio, ja, wo jemand einem erklärt, wann Berblinger gestorben ist.
Okay. Du hattest es vorher, wie wir hier off-air waren, gesagt, Free FM taucht da irgendwo auch auf.
Ja.
Ja?
Also, was natürlich.
Das musst du uns jetzt schon verraten.
Was natürlich dazugehört, also Berblinger hat sehr viel mit Medien gearbeitet. Er hat annonciert in Zeitungen, er hat sein Fluggerät vorgestellt und hat diese Vorstellung angekündigt im Schwäbischen Intelligenzblatt. Und auch diese Schmähgedichte sind auch in Büchern erschienen, sind in Medien erschienen. Es gibt übrigens auch ein Lobgedicht. Es gibt nicht nur Schmähgedichte, es gibt auch ein wunderschönes Lobgedicht. Und also Medien sind, glaube ich, sehr wichtig. Und ich glaube, für uns war wichtig, als wir im Stadtarchiv recherchiert haben, sind wir die Ordner so durchgegangen und dann war ganz am Schluss waren, und ich habe mich so ein bisschen mit dem Hannes, sagen wir so, naja, 1986 war der Flugversuch, oder nee, da war der Wettbewerb, der Berblinger Wettbewerb mit Nachbauten und so, ja, dieses alte Geschichtliche und alle, und viele sind schon gestorben und alles so alt, und dann sind wir zum letzten Ordner gekommen und da stand plötzlich unser Name drin, weil es der Ordner war vom Berblinger Turm. Also ah ja. Der ist schon angelegt im Stadtarchiv und dann ist es mir ganz komisch geworden, weil es irgendwie...
Das ist die eigene Todesanzeige.
Halt, Moment mal, wir sind noch gar nicht so alt irgendwie, aber die sind so fleißig im Stadtarchiv, dass sie natürlich alles ausschneiden und einkleben und es wird archiviert, so wie das ein Archiv macht. Und klar, natürlich, das ist schon Geschichte. Also irgendwie verschwimmen da die Zeitachsen und von da kam dann auch die Idee, dass wir einfach auch, es gibt auch einen Artikel von der Schwäbischen Zeitung aus dem Februar, der in diesem Sounddrama auftaucht. Hm. Das gehört einfach dazu. Auch die Diskussion über den Berblinger Turm.
Wir sind am Ende, Raimund, aber ganz kurz noch eine Frage. Wie lange wird die Klangcollage oder das Klangdrama eigentlich zu hören sein? Ist das was Bestand hat oder verschwindet es irgendwann?
Nee, das soll nicht verschwinden. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine riesengroße Schüssel mit lauter Erbsen drin. Und jedes Erbsenteilchen ist ein Stück aus diesem Sounddrama. Das heißt, Aufgabe war ja, dass man eine Klanginstallation macht, die sich nicht so wie eine Kassette im Auto innerhalb von einer halben Stunde, dass man sie mitsprechen kann, sondern dass es möglichst neu bleibt über möglichst lange Zeit. Das heißt, es gibt keine genau bestimmte Länge, sondern es ist einfach ewig lang und wird immer wieder neu zugespielt.
Okay. Sorry, aber wir sind tatsächlich am Ende angekommen.
Ja.
Die Eröffnung findet am 25. Juni statt. Allerdings aufgrund der Hygienemaßnahmen wird der Zugang auf dem Gelände limitiert sein. Wer von zu Hause aus dabei sein möchte, der kann das auch via Livestream, denn ein solcher wird es geben. Das war die Plattform rund um die Planung und den Aufbau des Berblinger Turms. Zu Gast bei uns im Studio war der Künstler Raimund Ritz. Raimund, danke für die Einblicke hinter Planung und Realisierung. Dir und deinen Partner weiterhin alles Gute und erfolgreiche Projekte.
Rainer, vielen Dank. Euch noch alles Gute zum 25.
Vielen Dank.
Und vielen Dank für die Einladung, fürs Gespräch.
Am Mikrofon für FreeFM war in den letzten 60 Minuten Rainer Markus Walter. Stay tuned auf FreeFM und bis bald. Hier geht's gleich weiter mit den Kontrastes der Sendung des Lateinamerika-Komitees. Das war die Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.